HR Info. Netzwelt.
Einmal im Jahr, immer im Januar, ist Las Vegas nicht nur ein Paradies für Zocker, sondern auch für Technikbegeisterte. Sie können dann 4 Tage lang die neuesten Trends in Sachen Unterhaltungselektronik, vernetztes Zuhause und künstlicher Intelligenz bestaunen. Und zwar auf der CES, der International Consumer Electronics Show. Sie ist eine der größten Elektronikmessen der Welt und hat gerade in Las Vegas stattgefunden. Das ist ein Thema in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Auf der CES in Las Vegas waren meine beiden Kollegen Markus Schuler und Marc Hoffmann unterwegs und sie ziehen eine persönliche Bilanz.
Groß, laut, voll, die CES wie immer ein Wahnsinn und ein Paradies für die Tech-Freaks.
Die Pannen der CES.
Sie beginnt mit 2 Tagen Dauerregen und das in Las Vegas, mitten in der Wüste. Der Pavillon von Google muss wegen Wassereinbruchs schließen.
Die hat für Sommer geplant und für Sonne, was ja in Vegas auch normal ist. Und leider regt es wie aus Eimern.
Auch durch so manches Messedach tröpfelt es herein. Und als der Regen schließlich fort ist, kommt am Mittwoch der Stromausfall. Fast eine Stunde bleibt es in einer der wichtigsten Hallen dunkel. Binnen Sekunden mutiert die Hightech-Elektronikmesse zum Gespött auf Twitter und Facebook.
Die gestohlene Show.
Viele große Autokonzerne zeigen Flagge und stehlen damit der Autoshow in Detroit schon ein wenig die Show. Mercedes, BMW, aber auch Zulieferer wie Bosch, ZF oder Continental bereiten sich auf die Welt der selbstfahrenden, hochvernetzten Autos vor. Und die kommen, sagt Daimler-Manager Christoph von Hugo.
Ich rede da durchaus von 2020, 2021 als ein Einführungszeitpunkt, wo tatsächlich der Fahrer in bestimmten Situationen die Hände mal vom Lenkrad lassen kann und wie gesagt zum Beispiel nebenbei einen Film gucken kann.
Alexa und Hey Google sind überall.
Die beiden nicht gerade in inniger Freundschaft verbundenen Konzerne können sich selbst loben. Immer mehr Hersteller, vom Autobauer bis hin zum Produzenten schlauer Steckdosenleisten, flanschen ihre Geräte an die Plattformen der beiden an. In manchem Roboter, der auf dem Hochflurteppich herumkurft, steckt in Wahrheit die künstliche Intelligenz eines dieser Unternehmen.
Datenschutz, was ist das?
Doch angesichts all der Vernetzungsvisionen, manch einer hofft auf eine neue Demut der Elektronikbranche, aber bitte nicht in Las Vegas.
And also parents can see their children in the home through the camera.
Stolz zeigt dieser Entwickler auf seinen chinesischen Haushaltsroboter. Durch die 2 Kameraaugen können Eltern ihre Kinder aus der Ferne beobachten, via App. Ob das eine so gute Idee ist, spielt erst einmal keine Rolle. Selbstkritische Fragen in Sachen Datenschutz und Gesellschaftswandel werden beiseite geschoben. Die Branche zelebriert den technischen Fortschritt.
Der größte Stuss.
Ich will ehrlich sein, so richtig großen Unsinn sieht man bei der CES selten. Doch skurril ist trotzdem jede Menge. Das gehört wohl einfach zur Elektronikshow in Las Vegas dazu. Da fragt man sich schon 2-mal, was man mit einer sprechenden Dusche anfangen soll. Hoffnung auf gesunden Schlaf macht ein neuartiger Tiefschlafphasenbooster in Form eines Stirnbands mit Sensoren. Der $16.000 teure Klamottenfaltapparat wird es garantiert nie in die Massenproduktion schaffen. Spaß macht er trotzdem.
Las Vegas als Guckloch in die elektronische Zukunft. Die CES zeigt den Weg in eine vernetzte Welt. Das Internet der Dinge, es lebt. Egal ob Verkehrsampel, Kaffeemaschine oder Wandspiegel, alles soll bald vernetzt sein. Der Mensch wird elektronischer. Gibt es einen Weg zurück? Auf der CES schüttelt man mit dem Kopf.
Früher ging es auf der Elektronikmesse CES vor allem um Fernseher und klassische Unterhaltungselektronik. Doch mittlerweile hat sich die Messe in Las Vegas auch zu einer Mobilitätsmesse entwickelt. Das ist in dem Beitrag gerade auch schon deutlich geworden. Denn in Las Vegas haben auch besonders viele Autokonzerne Präsenz gezeigt. Und somit wird die CES langsam aber sicher auch zu einer Konkurrenz der klassischen Automobilmessen, findet Markus Schuler.
Beispiel Toyota. Der japanische Autohersteller präsentierte ein autonomes Mehrzweckfahrzeug. Das Konzept nennt sich ePallet. Es ist eine Art mobiler, autonomer Raum in der Größe eines Lieferwagens. Er kann Transporter sein, Büro, Arztpraxis, Spielhalle, Hotelraum oder Minibus. Toyota-Chef Akio Toyoda sagte, es sei sein Ziel, Toyota von einem Autobauer in einen Mobilitätsanbieter zu verwandeln.
It's my goal to transition Toyota. From an automobile company.
Sein Unternehmen biete ein Plattformkonzept. Toyota werde zum Mobilitätsdienstleister.
Mobility Service Platform.
Und bei dieser Aussage des Chefs von Toyota wird deutlich, die Automobilbranche wird sich verändern. Vor allem wird es künftig noch mehr als zuvor auf die Zulieferer ankommen, die Autos mit Sensoren, Kameras und hochspezialisierten Chips ausstatten werden. Zum Beispiel ZF, weltweit die Nummer 2 bei den Autozulieferern. Das Unternehmen vom Bodensee stellt intelligente mechanische Systeme vor. Die ZF-Technologie sorgt dafür, dass unsere Autos selbst fahren können. Vor allem in Ballungsräumen wird autonomes Fahren schnell an Popularität gewinnen, prophezeit Thorsten Golewski von ZF.
Wenn Sie sagen, kann ich heute von München nach Hamburg autonom schon fahren, es wird noch eine gewisse Zeit dauern, aber es ist aus meiner Sicht nicht mehr aufhaltbar. Und zum anderen ist es so, dass gerade das Thema autonomes Fahren eine ganz neue Form von Mobilität im urbanen Bereich ermöglicht.
Beim Stuttgarter Automobilkonzern Daimler gibt man sich konkreter, was die selbstfahrenden Autos angeht. Hugo von Boss leitet in Stuttgart den Bereich aktive Sicherheit.
Ich rede da durchaus von 2020, 2021 als ein Einführungszeitpunkt, wo tatsächlich der Fahrer in bestimmten Situationen die Hände mal vom Lenkrad lassen kann und wie gesagt zum Beispiel nebenbei einen Film gucken kann, während das Auto die eher anstrengende Fahrerei übernimmt.
Den Übergang will Daimler langsam gestalten. Die Fahrer werden selbst entscheiden können, wie viel Kontrolle sie an das Fahrzeug abgeben möchten und ob sie überhaupt noch ein eigenes Auto benötigen.
Auf der einen Seite für solche Leute, die eben immer noch das eigene Fahrzeug haben wollen, aber in bestimmten Verkehrssituationen, zum Beispiel im Stau, Unterstützung haben wollen. Auf der anderen Seite aber auch für solche, die in globalen Ballungszentren leben und tatsächlich nur ein Fahrzeug für die Mobilität von A nach B benötigen und sich dann das Fahrzeug eben nur mal kurz mieten wollen. Wir glauben, es gibt einen großen Kundennutzen und den wollen wir natürlich befriedigen.
Die selbstfahrenden, elektrisch angetriebenen Autos werden kommen. Es ist nur eine Frage, welche Firmen diesen Markt vorantreiben werden. Moderne Fahrzeugtechnik ist längst ein Geschäft, das auf intelligente Software setzt. Autos werden zu Hightech-Maschinen. Das macht es für Startups leichter, plötzlich gegen die großen Automobilkonzerne anzutreten.
Auch die Automobilkonzerne waren auf der CES in Las Vegas vertreten. Die Elektronikmesse wird auch für sie immer wichtiger. Zu sehen gab es aber auch zum Beispiel viele Roboter. Mark Hoffmann hat einen ganz speziellen seiner Art entdeckt, einen Sozialroboter.
Jibo ist schüchtern, einfach zu viele Leute drumherum.
Hey Jibo!
Doch der kleine Tischroboter gibt keinen Mucks von sich, obwohl er sprechen kann, aber er lässt sich zumindest kraulen und neigt dabei das Köpfchen.
Oh, he likes that.
Das gefällt Jibo. Und wenn Nancy Smith von der Herstellerfirma das sagt, dann wird das wohl stimmen.
It's like a dog.
Yeah, he is really, except you don't have to clean up after him.
Ein bisschen wie ein Hund, nur dass der weiße Kugelroboter keine Häufchen macht. Jibos Ingenieursväter haben ihn mit künstlicher Intelligenz vollgestopft. Durch mehrere Mikrofone und Minikameras erkennt Jibo Stimmen und Gesichter von bis zu 16 verschiedenen Menschen, sagt Marketingfrau Nancy. Zwei Linsen sind die Augen. Jibo soll vor allem eins sein, ein Familienmitglied. Wenn man nach Hause kommt, sagt sie, dann begrüßt er sie und will sofort was Interessantes erzählen. Je häufiger und länger du dich mit ihm unterhältst, desto mehr lernt er über dich. Und erzählt dir nur, was dich auch wirklich interessiert. Erschreckend ist, wie menschlich das nachttischlampengroße Ding wirkt, wie es sich dreht und auf Berührungen und Worte reagiert. Und dabei sieht Jibo so gar nicht aus wie ein Mensch oder ein Tier, eher wie ein Cartoon-Ei ohne Arme. In den USA kann man den Roboter schon seit einigen Monaten kaufen. Im letzten November hat es Jibo sogar auf die Titelseite des Time Magazines geschafft.
Hey Jibo!
Und wenn man ganz lieb fragt,
he loves to dance,
dann tanzt das weiße Kerlchen auch für dich.
Jibo, dance for me!
Oh, look at him taking it. He's dancing for you!
Und man kann gar nicht anders, als es süß zu finden.
Ein Sozialroboter, der spricht und auch tanzen kann. Zu sehen gab es ihn auf der CES, einer der weltgrößten Elektronikmessen, die gerade in Las Vegas stattgefunden hat. Und mein Kollege Marc Hoffmann war mit dabei, um für uns die neuesten Trends zu entdecken.
HR Info. Netzwelt.
Schnelles Internet zu haben, das ist für viele Menschen heutzutage sehr wichtig. Für Unternehmen kann es sogar geschäftsschädigend sein, wenn keine Breitbandverbindung am Standort besteht. Wie also steht es um den Ausbau des schnellen Internets in Hessen? Nach Angaben des Breitbandbüros Hessen sind mittlerweile über 80% der Haushalte mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit pro Sekunde versorgt. Hessen liegt beim Ausbau bundesweit im Vergleich unter den Flächenländern immerhin auf Platz 3. Klingt erstmal gut, es gibt aber auch noch weiße Flecken. Nikolas Buschlüter mit den Einzelheiten.
Eine höhere Datengeschwindigkeit kann schon viel ausmachen. Bei einer Übertragung von nur einem Megabit pro Sekunde könnte es sein, dass sich der zuständige hessische Wirtschaftsminister Al-Wazir in etwa so anhört.
Wir hoffen darauf, dass wir auch zur nächsten Cebit eine gute Bilanz haben.
Man spürt förmlich, wie sich die Bits einzeln durch die Leitung quetschen. Ganz anders dagegen, wenn die Datengeschwindigkeit 50 Mbit pro Sekunde beträgt, so wie es der grüne Minister für ganz Hessen will.
Wir sind bei unserem Ziel, Hessen flächendeckend mit schnellem Internet von mindestens 50 Mbit die Sekunde zu versorgen, auf der Zielgeraden.
Zielgerade heißt für Al-Wazir übrigens, knapp 80% der hessischen Haushalte verfügen schon jetzt über die Möglichkeit, schnelles Internet zu bestellen. Und bis zum Jahresende, da ist der Minister guter Hoffnung, werde man schon nah beim erklärten Ziel, den 100% sein. Das wäre eine gute Nachricht, vor allem für die Bewohner der Gegenden in Hessen, wo es noch kein schnelles Internet gibt. Beispielsweise den Vogelsberg und die östliche Wetterau. Diese weißen Flecken sind aber am Schrumpfen, sagt Al-Wazir, diesmal in Normalgeschwindigkeit.
Damit sind wir in den Top 3 der Flächenländer.
Die Opposition im Landtag sieht dagegen noch große Defizite bei der schwarz-grünen Digitalisierungsstrategie. SPD-Mann Tobias Eckert findet, die ländlichen Kommunen dürften nicht einfach mit Beratung, Kofinanzierung oder Landesbürgschaften abgespeist werden.
In den vielen ländlichen Regionen Hessens werden wir es nur schaffen, wenn wir als Land auch irgendwann bereit sind, auch wirklich originäre Landesmittel mit zur Verfügung zu stellen.
Linken-Fraktionschefin Janine Wissler fordert sogar:
Für uns ist schnelles Internet Teilhabe an Gesellschaft und eben auch für eine Demokratie notwendig. Und deswegen ist unser Anliegen, dass wir einen Breitbandausbau in der öffentlichen Hand wollen.
Alle Oppositionsparteien werfen Al-Wazir außerdem vor, keinen Plan für Geschwindigkeiten jenseits der 50 Mbit zu haben. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer spöttelt:
Wir brauchen dieses Gigabit-Netzwerk und nicht, dass sich zufriedenstellen mit 50 Mbit-Leitungen, mit denen Sie noch nicht mal einen intelligenten Kühlschrank betreiben können.
Genau das komme aber jetzt, sagt der Minister. Bis zum nächsten Breitbandgipfel im Juni werde die Landesregierung eine Gigabit-Strategie vorlegen,
wo der Weg Hessens in die Gigabit-Gesellschaft skizziert wird.
Eine erste Maßnahme dazu sei schon umgesetzt worden. Das Wirtschaftsministerium gründete zusammen mit Telekommunikationsunternehmen, Kommunen und Verbänden eine sogenannte Gigabit-Allianz.
Damit soll dann auch irgendwann in Hessen Datenübertragung in Echtzeit möglich sein. Bis das Bewusstsein insbesondere bei Lokalpolitikern angekommen war, dass Breitbandausbau wichtig für den Standort und die Wirtschaft ist, bis dahin war es ein weiter Weg. Und oftmals waren vor ein paar Jahren auch viele Internetanbieter nicht bereit, in den Breitbandausbau zu investieren. Im Main-Kinzig-Kreis hat man daraufhin aus der Not eine Tugend gemacht. Dort hat der Kreis ab 2012 den Ausbau schnellen Internets in die eigene Hand genommen, und zwar für das gesamte Kreisgebiet. Das war in Deutschland ein beispielhaftes Vorzeigeprojekt. Heiko Schneider über das hessische Positivbeispiel.
Hans-Jürgen Jawanski sitzt an seinem Schreibtisch in Nidderau. Am Computer ruft er die ARD-Mediathek auf und startet die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Das ist ein Riesenvorteil. Also das kann man heute wirklich nutzen, im Gegensatz früher. Da hätte man ja Stunden gebraucht, um einen Beitrag herunterzuladen und das noch mit Unterbrechungen und Ausfällen. Also das ist zwischen Steinzeit und Neuzeit so ungefähr.
Diese Steinzeit ist knapp 5 Jahre her. Da hatte Jawanski eine langsame 1-Mbit-Leitung. Eine Alternative dazu gab es nicht. Genau so ging es auch vielen anderen Menschen im Nidderauer Stadtteil Eichen. Sie starteten deshalb eine Unterschriftenaktion und gründeten eine Bürgerinitiative. Auch in anderen Städten und Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises taten sich Bürger zusammen und auch immer mehr Unternehmen beschwerten sich. Der Autoteilehersteller Woco zum Beispiel. Der betreibt in Bad Soden-Salmünster im östlichen Teil des Kreises ein Rechenzentrum, das seine Werke in der ganzen Welt mit der Firmensoftware versorgt. besorgt. Bereitstellen und Downloaden von Bauplänen, das dauerte einfach zu lang. Vocos IT-Leiter Wolfram Schneider erklärt, es gab deshalb Überlegungen, Konsequenzen zu ziehen.
Eventuell unser Rechenzentrum dann von hier nach Frankfurt zu verlegen, dort wo eine Datenautobahn ist, um da entsprechende Bandbreiten etc. dann für unsere Kunden zu bekommen.
Auch der damalige Landrat des Kreises, Erich Pieper, erinnert sich.
Ich bin immer wieder angesprochen worden, wo die mir auch gesagt haben, dass sie eben den Wirtschaftsstandort in meinem Kinzigkreis nicht mehr positiv sehen, weil sie kein schnelles Internet haben, was sie benötigen, gerade mit ihren Geschäften im Ausland.
Pieper und der Kreis standen vor einem Problem. Kein Internetanbieter wollte im gesamten Kreisgebiet für schnelles Internet sorgen, sondern lediglich in Zentren wie Hanau, Maintal oder Gelnhausen. Deshalb nahm er den Breitbandausbau in die eigene Hand. Die kreiseigene Gesellschaft Breitband Main-Kinzig wurde gegründet und die verlegte rund 600 Kilometer Glasfaserkabel im gesamten Kreisgebiet. Das Ziel, jeden Ort mit schnellem Internet versorgen. Für die Städte und Gemeinden und ihre Bürger und Unternehmen kostenfrei. Deutschlandweit ein beispielhaftes Projekt. Dafür nahm der Kreis Kredite von rund 50 Millionen Euro auf. In diesem Jahr wird die Breitband GmbH schwarze Zahlen schreiben. Geplant war ursprünglich 2022.
Also das ist ein Erfolgsprojekt geworden und der Standort, der Wirtschaftsstandort ist zukunftsfähig. Die Sache ist rund, erfolgreich und bringt den Main-Kinzig-Kreis weiter voran.
HR Info. Netzwelt.
Wissenschaftler und Unternehmen brauchen Supercomputer, um ihre Daten vernünftig verarbeiten zu können. Doch die verfügbaren Kapazitäten in der EU reichen nicht aus und so werden die Daten zurzeit außerhalb der EU verarbeitet. Dieser Mangel an Unabhängigkeit ist ein Risiko für die Privatsphäre, den Datenschutz, Geschäftsgeheimnisse und das Dateneigentum, insbesondere bei sensiblen Anwendungen. Das soll sich möglichst bald ändern, berichtet Pascal Lechler.
1 Milliarde Euro, so viel will die EU in die neue Höchstleistungsrechnerinfrastruktur investieren. Bereits in 5 Jahren sollen die neuen Supercomputer mindestens 1 Trillion Rechenvorgänge pro Sekunde bewältigen können. Damit sollen sie 100-mal schneller sein als die Computer, die es bislang in der EU gibt. Aktuelles Problem: Momentan müssen europäische Wissenschaftler und Unternehmen für schnelle und hochkomplexe Rechenvorgänge auf Supercomputer im Ausland zugreifen, weil einfach entsprechende Computer in der EU fehlen. Damit ist die EU abhängig vom Ausland. Datenschutz oder die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen bleiben oft auf der Strecke. Brüssel will aber auch handeln, damit die EU nicht weiter an Wettbewerbsfähigkeit einbüßt. Supercomputer sind nämlich gerade für den medizinischen Fortschritt, bei der Verhütung und Bewältigung von Naturkatastrophen und beim Schutz vor Cyberangriffen unverzichtbar.
Hier ist HR Info Netzwelt. Hat Apple nun iPhone-Akkus wissentlich manipuliert, um seine Verkaufszahlen zu steigern? Seit die Akku-Affäre des Technikgiganten bekannt wurde, stellen sich vor allem Nutzer diese Frage. In Frankreich beschäftigt dies nun auch die Staatsanwaltschaft. Ein Gesetz aus dem Jahr 2015 stellt die sogenannte geplante Obsoleszenz, also die künstliche Verkürzung der Lebensdauer eines Produktes, unter Strafe. Schwer zu beweisen, aber nach 2 Jahren hat es nun eine Konsumentenvereinigung geschafft, gleich 2-mal Strafanzeige zu stellen. Zum einen gegen den Druckerhersteller Epson und zum anderen gegen den Großkonzern Apple.
Wir haben niemals und wir würden niemals irgendetwas tun, um die Lebensdauer eines Apple-Produktes absichtlich zu verkürzen, um Kunden so zum Kauf neuer Produkte zu bewegen. Reumütig entschuldigte sich der amerikanische Technikriese Apple im Dezember bei seinen Nutzern. Wer es glaubt, wird selig. Dieser Ansicht sind zumindest die französischen Verbraucherschützer der Organisation OB. Sie kämpfen gegen die sogenannte geplante Obsoleszenz von Produkten, also gegen die absichtliche Verkürzung der Lebensdauer eines Geräts und haben nun Strafanzeige gegen den Großkonzern Apple erstattet. Zum ersten Mal haben wir zehntausende Tests, die zeigen, dass die Leistung der iPhones tatsächlich gedrosselt wurde. Über Jahre hinweg hatten wir diesen Verdacht, dass die Handys mit jedem Update langsamer werden, aber wir konnten es nicht beweisen. Jetzt kann Apple das nicht mehr leugnen. Freut sich Samuel Sauvage, Präsident der Verbraucherschutzorganisation, und gratulierte der französischen Staatsanwaltschaft für den Mut, weltweit als erste Ermittlungen in einer Strafsache gegen Apple eingeleitet zu haben. Es ist die 2. Strafanzeige gegen geplante Obsoleszenz überhaupt, die in Frankreich bearbeitet wird. Auch gegen den japanischen Druckerhersteller Epson hatten die Verbraucherschützer Ende des Jahres Anzeige erstattet. Auch hier sind die Staatsanwälte jetzt dran. Die Drucker drucken irgendwann nicht mehr. Tintenpatronen wechseln wird dann angezeigt. Aber die Patronen sind überhaupt nicht leer. Ein Chip befiehlt dem Gerät, dass nach so und so vielen Ausdrucken die Patrone gewechselt werden muss. Der Kunde soll eine neue Patrone kaufen, obwohl die alte noch funktionsfähig wäre, erklärt Camille Fabaché von Op. Das sei Betrug am Verbraucher und so stünde es auch im französischen Gesetz, das die Grundlage für beide Anzeigen und die jetzigen Vorermittlungen ist. In Frankreich ist die geplante Obsoleszenz seit August 2015 ein Straftatbestand. Wenn diese nachgewiesen werden kann, dann kann die Unternehmensführung zu bis zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt werden. Außerdem drohen dem Unternehmen 300.000 Euro Bußgeld und zusätzlich kann eine Strafzahlung von bis zu 5% des Jahresumsatzes erhoben werden. Sowohl im Fall Epson als auch was die gedrosselten iPhones angeht, hofft Emile Meunier, Anwalt der Verbraucherschützer, auf eine Verurteilung. Mehr als 2600 Zeugen hat die Organisation im Fall Apple bereits aufgetrieben. Der Konzern hat zwar die Drosselung der Akkus zugegeben, allerdings nur zum Zweck, die Geräte etwa bei großer Kälte zu schonen und so eine längere Überlebensdauer zu garantieren. Die Staatsanwaltschaft muss nun aber beweisen, dass Apple mit seiner Manipulation ein ganz anderes Ziel verfolgte, nämlich seine Verkaufszahlen zu steigern. Nur dann kann es zu einer Verurteilung kommen. Das allerdings wirklich nachzuweisen, dürfte für die Staatsanwaltschaft nicht einfach werden.
Ein Bericht war das von Sabine Wachs. Wer früher mit analogen Kameras fotografiert hat, kennt den Namen Kodak. Der legendäre US-Konzern verschlief aber die digitale Fotografie, ging pleite und kam zurück als Spezialist für digitalen Druck. Nun kündigte Kodak eine eigene virtuelle Währung an. Was hat Kodak genau mit so einer Art Bitcoins vor? Und ist das erst der Anfang für den Einsatz von Bitcoins im Wirtschaftsalltag? Viktor Goitka ist diesen Fragen nachgegangen.
Die 60er Jahre, wilde Mode, wilde Tänze, alles fotografiert mit Kodak.
It's new. Flash Cube. Only from Kodak.
Jetzt macht das Unternehmen wieder von sich reden. Kodak will eine eigene Kryptowährung schaffen, den Kodak-Coin. Auf einer Internetplattform sollen Fotografen ihre Bilder einstellen und an Kunden verkaufen können, erklärt Professor Philipp Sandner, Kryptoexperte der Frankfurt School of Finance and Management.
Wenn ich Fotos erwerben möchte, das würde ich tun mit diesen wahrscheinlich Kodak-Coins. Und diese Kodak-Coins würde ich erwerben durch einen Kauf per Kreditkarte oder wie auch immer. Das heißt, ich gebe vorne 5 Euro ein für die Lizenz an einem Foto und dann geht zum Beispiel 4,50 Euro automatisch an den Fotografen und 50 Cent an die Plattform.
Ein Teil zum Kunden, ein Teil zu Kodak. Mit den digitalen Münzen geht das automatisch. Nachdem Kodak das Projekt angekündigt hatte, stieg der Aktienkurs an der Wall Street von 3 Dollar auf knapp 7 und nachbörslich auf über 9. Der Kurs hat sich also verdreifacht. Das wirkt kurios. Manche Experten aber glauben, viel mehr Unternehmen sollten sich mit digitalen Währungen beschäftigen, wie kürzlich der Kryptounternehmer Matthew Rozek im TV-Sender CNBC.
Innovationen mögen furchterregend sein. Wir kennen das vom Telefon, vom Internet. Wir verstehen die Wucht dieser Technologie nicht. Viele Leute haben jetzt ihren Kodak-Moment.
Ihren Kodak-Moment. So heißt es, wenn man eine wichtige Technologie verschläft. Kodak kennt sich damit aus. Den Trend zur digitalen Fotografie hat das Unternehmen verpasst, wurde dann zum Sanierungsfall. Den gleichen Fehler will man in der Debatte um die Digitalwährung nicht nochmal machen, denn immer mehr Unternehmen erkennen, an die digitalen Münzen lassen sich intelligente Verträge koppeln, sogenannte Smart Contracts. Das kann im Alltag helfen, sagt Kryptoexperte Philipp Sandner.
Ein Smart Contract lässt sich sehr gut einsetzen, weil zum Beispiel die Ware von China auf dem Weg nach Deutschland an verschiedenen Stationen Halt macht, zum Beispiel an einem Hafen in Rotterdam oder in Duisburg. Und überall würde diese Ware gescannt werden. Und jedes Mal, wenn die Ware eine Station weiter ist, werden zum Beispiel 10% des Kaufpreises überwiesen. Ohne Papier, ohne Ordner, ohne Menschen, alles vollautomatisch.
Die Kryptowährung Bitcoin kann so etwas nicht. Konkurrenten wie die Digitalwährung Ether aber schon. Manche der digitalen Münzen sind also ganz real für etwas gut. Bisweilen schießen ihre Preise daher durch die Decke. Viele Anleger fragen sich, sollen sie statt in Bitcoin lieber in Kryptowährungen mit Namen wie Ether, Ripple oder IOTA investieren? Jan Stoffel von der Stiftung Warentest rät zur Vorsicht.
Bitcoin oder andere Alternativen, das kann Ripple sein, Ethereum, die sind alle sehr ähnlich. Alle kämpfen um einen Platz im Rampenlicht. Am Ende des Tages aber haben sie alle ähnliche Probleme und Risiken. Es kann sein, dass verschiedene Kryptowährungen sich etablieren oder nur eine. Es steht völlig in den Sternen, wie das weitergeht mit Kryptowährungen.
Was aus dem Kodak-Coin wird, ist ebenso unklar. Mit ihm allerdings sind die digitalen Währungen vielleicht ein Stückchen mehr in der traditionellen Wirtschaft angekommen.
Das Unternehmen Kodak will eine eigene Kryptowährung schaffen, berichtete Viktor Goitka. Das war HR Info-Netzwelt. Weitere Informationen finden Sie wie immer im Internet. Dort können Sie die Sendung auch als Podcast abonnieren oder einfach downloaden unter hrinforadio.de. Mein Name ist Tobias Klein.